Als vor einigen Tagen die Terrororganisation Hamas in Israel eingefallen ist, da waren viele Menschen in dieser Welt geschockt. Sie waren geschockt darüber, mit welcher Brutalität diese Organisation gegen die israelische Bevölkerung vorgegangen ist. Alte, kranke Kinder und Frauen wurden wie Tiere abgeschlachtet oder als Geiseln entführt. Wieso, so wurde immer wieder gefragt, können Menschen so bestialisch sein? Was für ein abgrundtiefer Hass muss in diesen Menschen stecken? Mich hat dieser Angriff auch tief geschockt. Doch dass Hass nur ein Problem der Islamisten ist, das ist aus meiner Sicht viel zu kurz gegriffen. Denn Gott spricht, nachdem es die Sintflut gegeben hat, es ist vorbei, macht er eine Aussage, die so zentral und so allgemeingültig ist, die uns bewusst macht, nein, so einfach ist es nicht. Er sagt, das Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das heißt, jeder Mensch, also auch du und ich und nicht nur Hamas-Kämpfer, trägt in seinem Herzen das Potenzial, gewalttätig zu werden. Die Frage ist also nicht, ob wir überhaupt Hass haben, den haben wir in unserem Herzen, weil es böse ist, sondern vielmehr, welche Faktoren bewirken, dass dies, was in unserem Herzen schlummert, an die Oberfläche kommt. Und stellt euch mal vor, ihr wärt mit eurer Familie zu dem Zeitpunkt des Überfalls in Israel gewesen. Und dann hätte man von euch Familienangehörigen getötet oder vielleicht eure ganze Familie ausgelöscht. Seid mal ehrlich, was kommen da für Emotionen in euch hoch? Soll mir keiner sagen, dass, naja, ich stehe da drüber. Nein, das bewegt einen tief. Und man kriegt einen Hass, man kriegt einen Wut, sagt, nee, warum? Und wir können auch noch über weniger dramatische Beispiele nachdenken, wo Hass die Ursache ist für Verhalten. Ich kenne Menschen, die haben mir erzählt, dass ihr Bruder oder Schwester sie ganz hinterhältig ums Erbe gebracht haben und erst dann erfahren haben, was da abgelaufen ist, als die Eltern gestorben waren. Ich kenne andere Menschen, die haben erlebt, wie Arbeitskollegen sie gemobbt haben, voll zu Unrecht. Und die Leute wurden so krank, dass sie in die Psychiatrie mussten. Ich bin jetzt einige Jahre Prediger, bin in dem vollzeitlichen Dienst. Und ihr glaubt nicht, was ich mitbekomme an Kollegen. Und ich kenne einige Kollegen, die mittlerweile aus dem Dienst Vollzeitler als Prediger ausgestiegen sind, weil Einzelne aus der Gemeinde sie fertig gemacht haben. Und sagt, das tue ich mir nicht mehr an, sie sind ausgestiegen. Oder schaut euch in Ehen, guckt in Ehen hinein, auch in frommen Ehen, was bekämpfen sich manchmal Paare bis aufs Blut und sind unversöhnlich. Ich kenne persönlich ein Ehepaar, ihr kennt sie nicht, deswegen kann ich sagen, die 6 Jahre nebeneinander fast hergelebt haben und nicht sich versöhnt haben. Und in all diesen Konflikten spielt Hass eine wesentliche Rolle. Und besonders dann wird er stark, wenn man sich als Betroffener ungerecht behandelt fühlt. Und deswegen, ob nun Hamas-Kämpfer oder Anführungszeichen normaler Christ, wir kennen alle das Gefühl von Hass. Doch egal, wie berechtigt unser Hass ist, auch wenn man uns total Unrecht tut, Jesus fordert, dass wir anders handeln sollen. Er fordert, dass wir gegen unsere Logik, gegen unsere Rache und Gerechtigkeitsgefühl handeln sollen. Und er sagt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Wenn ihr in die Welt schaut, dann werdet ihr feststellen, dass die Feindesliebe, die Jesus hier fordert, in der Welt nicht zu finden ist. Und ich finde es auch spannend, wenn man sich überlegt, dass in keiner der Weltreligionen, in keiner der Weltreligionen die Feindesliebe überhaupt vorkommt. Die gibt es nicht. Das Christentum ist die einzige Religion, die Feindesliebe fordert. Und auch als Jesus in Israel wirkte, gab es Gruppierungen, die der Meinung waren, dass Hass und Rache eine legitime Form ist, gegen seine Feinde vorzugehen. Da gab es mal die Qumran-Essener, das war so eine Gruppierung, manche sagen Sekte, ich würde sagen, das war mehr so eine jüdische Sondergruppierung, die am Toten Meer gelebt haben. Dort hat man auch die Jesaja-Rolle gefunden. Und die sprachen vom Geist des Hasses gegen die Feinde. Und dieser Hass wäre notwendig. Man braucht also Hass, um gegen seine Feinde vorzugehen. Und auch einige Juden legten das Alte Testament der Nächstenliebe aus 3. Mose so aus, dass sie sagten, dass der Hass gegen die Feinde erlaubt wäre. Und Jesus greift das auf in der Bergpredigt und er sagt, nein, so ist es nicht. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das hat man so ausgelegt. Man kann die Freunde soll man lieben, den Nächsten, aber den Feind hassen. Und dann sagt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Was Jesus fordert, von uns fordert als Christen, dass wir unsere Feinde lieben sollen, das ist ehrlich gesagt auch für uns Christen nur schwer zu akzeptieren und zu schlucken. Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir nicht den Maßstab, den Jesus hat. Sondern unser Maßstab ist so das altbekannte Sprichwort, so du mir, ich auch dir. Wenn uns jemand etwas Gutes tut, dann werden wir ihm auch etwas Gutes tun. Vielleicht helfen wir jemanden noch, den wir nicht so gut kennen, der aber unsere Hilfe nötig hat. Aber jemanden, der uns schlecht oder fertig macht, der uns sogar schlägt oder sogar töten will, den werden wir doch niemals etwas Gutes tun. Ist doch völlig unlogisch. Doch genau das fordert Jesus von uns. Und das ist herausfordernd, weil wir können das nicht einfach nivellieren. Jesus ist ganz spitz in dieser Aussage und das fordert heraus. Er bringt dann verschiedene Beispiele und er will damit deutlich machen, wie wir uns verhalten sollen. Da sagt er, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Mit Ohrfeige ist nicht ein heftiger Schlag gemeint. Es geht hier nicht ums Schlagen, sondern es kann ein ganz leichter Schlag auf die Wange sein. Und damit drückte man damals so seine Verachtung, seinen Hass gegen einen anderen Menschen aus. Das war eine der schlimmsten Verachtungsformen, die es gab. Und was Jesus ja meint, ist nicht ein körperlich Schlagen, sondern es kann auch ein seelisches Schlagen gemeint sein. Das sind Worte oder andere Sachen, die man macht. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle haben schon erlebt, wie uns Menschen verletzen, wie sie uns bloßgestellt haben vor anderen, wie sie uns gemobbt haben, wie sie versucht haben, uns fertig zu machen. Oder sie lassen uns einfach nur ihre Abneigung spüren. Sie lassen uns links stehen, kann man ja auch so machen. Das ist auch eine Form von Verachtung. Und solches Verhalten kann manchmal mehr wehtun, als wenn uns jemand körperlich schlägt. Aber, und das ist das Herausfordernde, Jesus sagt, egal wie schlimm es ist und egal um was es geht, er fordert für uns, wir sollen nicht zurückschlagen, sondern wir sollen unsere andere Wange und unsere andere Backe auch noch hinhalten. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, wenn dir einer dein Obergewand wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Untergewand zu geben. In Israel hat man ein Obergewand und ein Untergewand getragen. Das Ober-Untergewand, das war praktisch wie bei uns die Unterwäsche. Länger, nicht so ein Unterhemd, so geripptes, sondern so, war einfach wärmer. Und das Obergewand, das kann man vergleichen wie bei uns eine Jacke oder Hose oder Mantel, den man getragen hat. Das Untergewand hat man normalerweise niemals jemandem abgenommen. Das war unfändbar. auch wenn der hochverschuldet war, das hat man ihm gelassen, denn das hätte bedeutet, nimmt man ihm das weg, dann gibt man ihm den Todpreis, denn im Winter konnte er sich vor der Kälte nicht mehr schützen, er wäre erfroren. Und Jesus fordert von uns auf, dass wir selbst unser letztes Hemd abgeben sollen, weggeben sollen, auch wenn es für uns lebensbedrohlich wird. Und Jesus geht noch weiter, er sagt dann, gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Wir sollen großzügig jedem geben und nicht zurückfordern. Und das Ganze wird sogar getoppt mit der Aussage von Jesus, wenn er sagt, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Und das ist nochmal speziell, wenn wir das lesen. Jesus fordert uns auf, nicht nur freundlich unseren Feinden zu begegnen. Es geht auch nicht darum, nur etwas Gutes zu tun denen, sondern, und das stellt er nochmal ein bisschen heraus in Vers 31, er sagt, Entschuldigung, war richtig. Er sagt, behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Fragt euch mal, wie wollt ihr, dass Menschen euch behandeln? Wir wünschen uns doch, dass Menschen uns liebevoll behandeln und dass sie für uns das Allerbeste tun. Wir wünschen uns doch das Allerbeste. Und Jesus sagt, behandelt eure Feinde so und gebt ihnen das Allerbeste. Nicht ein bisschen, nicht das Alte, was wir geben, sondern das Allerbeste. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie geht ihr mit diesen Forderungen von Jesus um? Habt ihr den Eindruck, dass Jesus hier völlig überzogen ist? Das ist völlig gegen jede Logik? Sage ich, ja, ist es auch. Aber genau das fordert Jesus. Er sagt sogar, und das finde ich noch das Herausforderndste, er sagt, dass die Liebe, die Feindesliebe, ein Zeichen für uns Christen sind, dass wir überhaupt die Berechtigung haben, uns Christen zu nennen. Er kommt damit Beispielen, er sagt dann, was tut ihr denn Großes, wenn ihr jemanden liebt, der euch liebt? Und was macht ihr groß, wenn ihr jemandem etwas gibt, der euch sowieso etwas gibt? Das machen doch alle, die auch Gott überhaupt nicht kennen. Wo unterscheidet ihr euch dann? Wir Christen sollen Feinde lieben. Bevor ihr jetzt abschaltet, sagt, das ist ja völlig unrealistisch, möchte ich noch tiefer einsteigen, um zu verstehen, warum Jesus das so fordert. Jesus geht es darum, er sagt ja, was tut ihr Gutes? Er macht so einen Vergleich, wie leben die Gottlosen, wie leben Christen? Und er sagt, ihr als Christen, ihr sollt einen Unterschied machen. Ihr sollt euch nicht so verhalten wie Menschen, die dich nicht kennen. Und es hat einen Grund, warum ihr euch so verhalten sollt. Und deswegen sagt er im Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie barmherzig ist Gott? Wie geht Gott mit uns und mit jedem anderen Menschen auf dieser Welt um? Wenn Gott so handeln würde wie wir Menschen, würde es nie Vergebung geben. Nie. Aber Gott ist wahnsinnig barmherzig. Unendlich barmherzig. Er vergibt jeden Menschen, selbst jetzt dort ein Hamas-Mensch, der mehrere Menschen hingerichtet, abgeschlachtet hat aus Hass. Er vergibt ihm die Schuld, wenn er zu Jesus kommt, dann kriegt er das vergeben. Gottes Gnade kennt kein Ende. Jeder von uns hätte normalerweise die Hölle verdient. Wir haben nicht verdient, in den Himmel zu kommen, aber er schenkt uns den Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt verstehen wir vielleicht, wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, dann will er damit zeigen, will er uns dazu gebrauchen, damit wir der Welt zeigen können, wie Gott ist. Es sagte mir jemand, Bezug auf die Bibel, die Menschen lesen heute keine Bibel mehr. Wir Christen sind die letzte Bibel, die die Menschen noch lesen können. Und das bedeutet, Du und ich, wir sind zum Abbild Gottes geschaffen. Nicht nur ihm gleich zu sein, sondern auch um ihn zu repräsentieren auf dieser Welt. Und wir zeigen, wie barmherzig Gott ist. Mit unserem Verhalten zeigen wir, so ist Gott. Was wir sagen, wie wir uns verhalten, wie wir mit Menschen umgehen, das zeigt anderen, die Gott nicht kennen, wie Gott ist und wie er mit ihnen umgeht. Das ist sehr herausfordernd, denn das bedeutet zum Beispiel, dass wir der Frau an der Kasse bei Aldi, die uns vielleicht bewusst falsches, das zu wenig Wechselgeld herausgegeben hat, eben nicht sie sofort anzufahren. Wir werden uns plötzlich bewusst, dass wir im Streit mit unserem Partner nicht immer auf unser Recht pochen sollen, auch wenn wir im Recht sind oder meinen, im Recht zu sein, sondern uns lieber mal benachteiligen lassen. Es kann sogar so weit gehen, dass wir auf unser Erbe verzichten, dem Nachbarn die Grenzüberschreitungen, die er da gemacht hat, durchgehen lassen, unsere Arbeitskollegin, die uns ständig vor den anderen bloßstellt, mal einen Kaffee zu bringen. Wenn ich euch das so sage, dann sage ich das nicht so heraus, guck mal, ich habe das alles im Griff, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Ich bin noch weit von dem entfernt, wie Jesus, was Jesus fordert. Und das bringt mich zum eigentlichen Gedanken, was uns sicherlich alle so beschäftigt. Wie schaffen wir das, was Jesus hier sagt? Das schaffen wir doch nicht. Ist das, dass wir unsere Feinde lieben sollen, wenn wir nicht mal unseren verhassten Nachbarn lieben? Wie sollen wir dann unsere Feinde lieben können? Ist das nur ein frommer Wunsch, eine schöne Illusion? Naja, wir leben alle unter der Gnade. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz noch ein Missverständnis aufräumen, weil das kann so aufkommen, kam bei mir auch. Das Missverständnis, dass Jesus uns dazu auffordert, dass wir immer alles ertragen müssen und Grenzen nicht setzen dürfen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Als Jesus im Verhör vor dem Hohen Rat war, da kam dieser Diener vom Hohepriester und der hat ihn zu Unrecht ins Gesicht geschlagen. Und Jesus weist diesen Diener in dem Moment auf sein falsches Verhalten hin und er sagt ihm, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weiß es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann? Jesus hat in dieser Situation ganz klare Grenzen gesetzt. Und er wird sich ja selbst widersprechen, wenn das nicht stimmen würde, was er da sagt. Er hat klare Grenzen gesetzt und er hat aufs Unrecht hingewiesen. Und wir sollen genauso auf das Unrecht hinweisen und nicht einfach das stehen lassen oder sogar einfach nur lassen, sondern wirklich, wir sollen es angehen. Wir sind dazu aufgefordert, aber natürlich nicht mit Gewalt. Und es wäre falsch, wenn wir uns von unserem Ehepartner misshandeln lassen, in welcher Form auch immer. Oder es zulassen, dass unsere Kinder von unserem Onkel sexuell missbraucht werden. Und wir meinen, naja, Jesus fordert uns dazu auf, dass wir das ertragen sollen. Oder wenn jemand Alkoholiker ist und bittet uns um Alkohol, wenn wir ihm Alkohol geben, dann müssen wir ihm das nicht geben. Oder wenn jemand uns um Geld bittet, von dem wir genau wissen, dass er nicht gut mit Geld umgehen kann oder der gar keine Lust hat zu arbeiten, dann brauchen wir das nicht machen. Es gibt Fälle, da handeln wir lieblos, wenn wir das machen, was derjenige will. Wir wissen das alle, die Kinder haben, was die manchmal fordern, da kann man sagen, nee. Und es geht vielmehr darum, dass wir erkennen, was ist denn in diesem Moment angesagt? Jesus hat es in Situationen wie da vor dem Hohen Rat, hat er gesagt, nein, stopp, es ist Unrecht, was du tust. In anderen Situationen hat er am Kreuz gehangen und er wurde geschlagen und geprügelt und er hat es ertragen. Und deswegen brauchen wir die klare Erkenntnis von Gott, in welchem Moment tun wir was und was tun wir nicht. Und es geht immer darum, dass wir den Menschen, den wir etwas tun sollen oder tun, dass wir ihm das tun, was Gott ihn tun will, dass er dadurch näher zu Gott kommt, dass er die Barmherzigkeit Gottes spürt. Das ist die Absicht. Er soll Gottes Liebe durch uns erfahren. Kommen wir noch zu dieser entscheidenden Frage, wie wir handeln können. Zuerst einmal ist mir wichtig, weil das kennt ihr alle, wenn ihr versucht, anders handeln zu wollen, merkt ihr, ihr versagt. Und dann kann es passieren, dass wir selbst sehr unbarmherzig mit uns umgehen. Aber Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gott ist nicht nur den anderen immer barmherzig, sondern er ist genauso mit euch, mit mir barmherzig. Und deswegen vergibt uns Christus. Und Johannes ergänzt noch, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir werden nicht von einer auf die andere Sekunde auf einmal anders. Das ist ein Prozess, ist ein lebenslanger Prozess. Und da brauchen wir Zeit und da brauchen wir Geduld dafür. Und in diesem Veränderungsprozess, wenn wir merken, jetzt bin ich lieblos gewesen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, Gott vergibt uns das Versagen, dass wir nicht geliebt haben, wie wir sollten. Wir stehen permanent in diesem Prozess unter der Gnade Gottes, sonst würden wir es nicht schaffen. Für mich ein ganz wesentlicher Schritt, damit wir uns verändern können, beginnt damit, das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber dass wir vor uns selbst kapitulieren. Es muss uns klar sein, dass wir es selbst nicht schaffen. Wir können die liebenswürdigsten Menschen sein, wenn ganz extreme Fälle passieren, werden wir merken, ich kann diesen anderen Menschen nicht lieben. Ich hasse ihn. Und wir schaffen es nicht, von uns auf barmherzig zu sein. Und wir müssen uns eingestehen, das ist wichtig, dass wir mal vor Gott und vor uns eingestehen, ich schaffe es nicht. Und das ermöglicht etwas, das macht einen Weg frei, dass dann der Heilige Geist in uns wirken kann. Wir bitten ihn, Gott, dass er uns die Liebe für diese Menschen schenkt. Das Spannende ist, dass das griechische Wort, das Jesus im Abschnitt für Liebe gebraucht, dieses klassische Wort Agape ist. Das ist eine Agape-Liebe. Das ist nicht eine Liebe, die man zu einem Menschen hat, sondern es ist eine göttliche Liebe. Eine Liebe, die wir nicht produzieren können. Und die bekommen wir durch den Heiligen Geist geschenkt. Paulus schreibt deswegen, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe gefüllt oder erfüllt. Und noch etwas Wichtiges mit dieser Agape-Liebe, weil wir oft durch die Medien und Funk und Fernsehen und Filme, kennt ihr alles, wir denken immer, die Liebe, die Gott uns dann schenkt, die muss dann so, boah, so emotional sein. Ich kann die ganze Welt umarmen und ich liebe meine Feinde. Und das ist nicht Agape-Liebe. Die Liebe wird uns nicht dazu bringen, unbedingt, dass wir unseren Feinden um den Hals fallen. Wir werden diese Menschen möglicherweise nicht einmal sympathisch finden. Die göttliche Liebe kann völlig emotionslos sein. Sie ist, und das ist entscheidend, es ist ein willentlicher Akt. Das ist Agape-Liebe. Wir tun etwas auch aus dem Willen heraus. Und wir treffen eine willentliche Entscheidung zu lieben. Und ich finde das persönlich sehr befreiend. Denn wenn ich durch jemanden tief verletzt wurde, dann habe ich nur noch Rachegedanken. Und dann darauf zu warten, dass ich irgendwie die Liebe für den Mann, auch wenn ich, oder für die Frau, wenn ich da Gott darum bete, schenkt mir das doch, dann passiert da nicht viel. Und ich habe gemerkt, ich muss erst handeln. Ich muss ihm bewusst oder ihr bewusst vergeben und das rein aus Verstand, es kostet mich viel Überwindung, sagen, ich vergebe dem jetzt, Jesus, ich gebe es dir ab. Und dann merke ich, stellt sich bei mir ein Frieden ein. Das ist wie eine Befreiung. Und ich kann dieser Person ganz normal begegnen und gegenübertreten. Ich liebe den nicht, also so emotional nicht, aber es ist okay für mich dann. Wenn Jesus von uns fordert, dass wir sagen, unsere Feinde lieben sollen, dann ergeben sich, ich habe es mal so zusammengefasst, 4 Schritte, die wir anwenden können. Das erste ist, dass wir anfangen umzudenken. Wir machen uns bewusst, dass wir ein völlig anderes Denken und Handeln brauchen. Gott will, dass wir nicht hassen, sondern dass wir in allen Lebenslagen lieben. Und ich sage euch, als ich die Predigt geschrieben habe, wurde ich erwischt, wie Gott mich wirklich angesprochen hat. Wie gesagt, ich war ja als geladene Gemeinde hier, als Prediger dieser Gemeinde, wurde ich eingeladen mit allen Kirchenleuten und was weiß ich, mit Bürgermeistern. Wir waren dann als geladene Gäste bei dem Frühschoppen. Und dann war für uns extra ein Tisch reserviert, wo Leute, stand ein Schild drauf, Kirche. Naja, aber ist doch gut, Kirche, wir sind zwar Ekklesia, ne? Herausgerufene Kirche. Und dann wollten wir uns da hinsetzen, meine Kollegen und ich, wir wollten hinsetzen, dann sitzt ein älteres Paar da und haben gesagt, hören Sie mal, Sie sind doch keine geladenen Gäste, Sie müssen sich woanders hinsetzen. Und wir sagen, nö, wir sind auch in der Kirche. Da habe ich zu meinen Kollegen noch spaßeshalber gesagt, die ist nicht bei mir in der Kirche, ihr müsst die exkommunizieren, wenn sie bei euch. Nee, okay. Und das Problem war einerseits, es war knallevoll, wir hatten kaum Sitzplätze, es mussten einige stehen, wir mussten weiterrutschen. Hat mich geärgert. Und dann kam das nächste noch, nur die geladenen Gäste hatten auf ihren Tischen Getränken, kostenlos. Und wir haben darauf hingewiesen, wir könnten noch mal einen anderen Platz suchen und so weiter. Nö. Und innerlich habe ich gekocht. So, es ärgert mich. So ein Egoismus, so man nutzt sowas aus und so, das kann ich nicht leiden. Und in dem Moment ist mir der Predigttext eingefallen. Ich sage, Björn, liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde. Und ich dachte, das kannst du nicht so machen. Und mein katholischer Kollege war mir Vorbild. Der war freundlich, hat mit ihnen noch angestoßen. Er hat sie freundlich. Ja, so banal wie es ist, versteht ihr, das ist etwas, so ein Umdenken, dass wir dann an der Kasse stehen oder irgendwo anders und merken, stopp mal, halt, das ist schon mal der erste Schritt. Ich muss mal, stopp mal, ich muss anders denken. Nicht mehr so, wie ich es normal, meinem Naturell machen würde, anders. Und das zweite ist, dass wir erkennen, dass wir die Liebe nicht haben. Wir sind nicht fähig. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir stehen unter Gottes Gnade. Wir brauchen seine Gnade. Und dann dürfen wir empfangen. Wir dürfen Gottes Liebe empfangen. Seine Agape-Liebe, nicht die menschliche Liebe, sondern Gottes Liebe durch den Heiligen Geist um uns leiten lassen. Und dann ist das Letzte, das haben wir Deutschen manchmal so ein bisschen schwierig. Die Amerikaner oder die anglikanisch sprechenden Länder haben es da einfacher. Just do it. Setz es einfach um. Unabhängig von deinem Gefühl, tu es einfach. Und Gott steht uns zur Seite. Und ich habe mir gedacht, wenn wir nachher das Abendmahl gleich feiern, ist das vielleicht so ein, kann das ein guter Startpunkt für uns sein, dass wir sagen, wir fangen an, ich will anders lieben. Und Gott wird das segnen. Amen.